Also man muss wirklich sagen, bislang waren alle Leute, die jetzt gekommen sind und unsere Gäste waren positiv überrascht, weil man kann sich, glaube ich, jetzt auch als Gast, der da kommt, schlecht vorstellen, wie das ist in so einer U-Bahn-Station.
Also wir sind auch alle Familienmenschen und diese Musiker, mit denen wir zusammen dieses Projekt machen, das sind die Musiker, die uns vom ersten Tag an hier in Essen auch begleitet haben. Also das ist uns ganz wichtig.
Ja, wir sind wirklich, also wirklich privilegiert, das machen zu dürfen. Wir geben da sehr, sehr viel Energie rein und bekommen das dann auch zurück.
Leute, kommt raus, macht mit, seid ein Teil davon.
Ja, schließe ich mich an.
Auf jeden Fall.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich. Ja, tauchen wir direkt ab, fahren wir direkt runter. Das sind die Konzerte in der U-Bahn-Station Rathaus Essen. Musik mit Überraschungsstars unter Tage. Beispiel Stefanie Heinzmann. Das ist einfach mal Stefanie Heinzmann in der U-Bahn. Urban Music Sessions heißt dieses magische Konzept und magische Konzepte brauchen keine großen Worte. Es ist einfach eine Bühne, völlig überraschend in der U-Bahn-Station Rathaus Essen. Gut, wir kennen das Datum, aber wir wissen nicht, welcher Star dann gleich auftritt und die Stars, die kommen. Stefanie Heinzmann, Max Mutzke, Cassandra Steen, Jeanette Biedermann, viele, viele mehr. Und damit herzlich willkommen. Das ist der Podcast für unsere schöne Stadt. Das Original von der Sparkasse Essen. Wir schwelgen nicht in der Vergangenheit, sondern wir feiern Menschen, die sich für unsere schöne Stadt immer neue Dinge ausdenken. Aus Politik, Wirtschaft, Sport, Ehrenamt, Kultur, Musik unter Tage. Diese Folge ist ein bisschen länger, enthält aber auch einen ganzen Song am Ende. Viel Spaß. Urban Music Sessions, Konzerte in der U-Bahn mit Benny und Joyce und Joel, alle drei zu Gast. Benny ist der Pianist.
Hallo.
Hallo. Joyce, die Diplomsängerin, studiert an der Folkwang-Universität. Guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, Joel ist da, der studierte Saxophonist.
Hi, hi.
Tja, es ist ein Werktag. Ich sage ganz bewusst guten Morgen, 9 Uhr. Es ist die 70. Episode und es ist wirklich die früheste Aufzeichnung ever in der Geschichte. Ja, wirklich, um 9 Uhr morgens. Wem fiel das besonders schwer? Der Sängerin, dem Saxophonisten oder dem Rechtsanwalt am Klavier?
Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich allen. Also grundsätzlich sind Musiker ja eine Spezies, die später aufsteht. Aber wenn man Kinder hat, die schulpflichtig sind, dann bleibt einem ja irgendwie nichts anderes übrig.
Teilweise.
Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, Joyce und ich sind ja beruflich und privat zusammen unterwegs.
Ja, ein Ehepaar nennt man das.
Genau, das nennt man so.
Bedeutet, einer darf immer ausschlafen.
Ach so, verstehe. Und das ist in der Regel?
Es ist eben einer von uns.
Verstehe. Joyce, du bist eine ganz fantastische Ehefrau. Ja. Ich merke das schon. Das heißt, wahrscheinlich geschlafen bis 8.30 Uhr und dann einfach ins Auto, noch schlafend ins Auto gelegt worden, genau. Der feine Benny, und dann ist er hier gerade rausgegangen.
So ging das dann.
Ihr ahntet auf jeden Fall, auf welches Klischee ich hinaus will. Trotzdem, ich lag ja dann doch völlig daneben, denn wenn einer hier früh anfangen wollte, war es Joel. Ne, er hat noch einen Job.
Richtig, das ist richtig, ja.
Ein Vormittagsjob.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir wollen das Projekt kennenlernen, diese U-Bahn Music Sessions. Euch als Menschen sehr gern. Wir wollen auch Musik hören hier heute und am Ende soll es eigentlich nur um eins gehen oder eins soll überbleiben, dass wir uns freuen auf die nächste Session, dass wir uns versammeln dort in der U-Bahn-Station Rathaus Essen und uns wie jeden Monat fast überraschen lassen, wer denn da zu euch stößt.
Ja, das ist ein schönes Projekt und wir sind schon ganz gespannt auf unseren nächsten Gast, wie immer, weil wir ja auch meistens nicht wissen, wie es wird.
Für die ganz Eiligen, die so Podcasts nach 3, 4, 5 Minuten weiterskippen, es ist wirklich schon am 11. Juni der nächste Termin, Donnerstag, das nächste Konzert. Wenn Sie diesen Podcast später hören, am 2. Juli geht schon weiter, Benny und Joyce und Joel mit großer Band und Überraschungsgast in der U-Bahn-Station Rathaus Essen. Habt ihr euch mittlerweile dran gewöhnt?
Ja, jein. Also wir kennen das Format jetzt mittlerweile schon so, dass wir wissen, was wir da tun. Ja. Am Anfang war es sehr chaotisch, aber jetzt ist das schon so eingespielt. Aber spannend ist es trotzdem immer.
Probt ihr diese Songs mit Leuten wie Max Mutzke, Cassandra Steen, Steffi Heinzmann, Jeanette Biedermann? Die haben ja keine Woche vorab Zeit, sich schon mal in ein Studio zu setzen, Joyce.
Genau, so ist das. Wir haben eigentlich immer nur die Möglichkeit, am Termin des Konzerts uns mit den Künstlern zu treffen, machen dann morgens in unserem Haus eine Art Probe. Also um 11 kommen da alle zusammen. Wir sehen unseren Stargast zum allerersten Mal.
Ach, okay. Ja gut, aber viele kennt ihr ja persönlich auch, ne?
Nicht unbedingt.
Cassandra
kennen wir persönlich. Den Max Mutzke hatten wir schon vorher getroffen. Ja. Aber Gregor Meile, der ja. da war, oder Isa Guderian.
Jeanette Biedermann hatten wir noch nie gesehen.
Ja, genau. Die treffen dann zum ersten Mal, dann proben wir zusammen, dann gibt es ein gemütliches Mittagessen mit allen und dann ja, lernen wir uns ein bisschen besser kennen, kurz bevor es dann zum Konzert kommt.
Fangen wir vorne an. Also Musik da unten in einer U-Bahn-Station, das gibt es, aber es sind eben nicht die Leute, die mit einer Gitarre zusteigen. What shall we do with the drunken sailor? Sondern wirklich, ihr spielt in dieser Station. Es ist deine Idee, Joel.
Ja, wir bauen das schon relativ professionell auf, würde ich sagen. Also wir legen da zwei große Teppiche hin und dann wird eine riesen PA aufgebaut. Es wird ein bisschen Licht hingestellt und so. Und mittlerweile spielen wir auch mit In-Ear und so. Also es hebt sich sehr von der Straßenmusik ab, würde ich mal sagen.
Mit was spielt ihr mittlerweile?
Früher hatten wir, oder ganz am Anfang haben wir es ausprobiert, wir haben so Monitore hingestellt, damit wir uns auch selbst hören.
Ja, und das ist ein Lautsprecher, ne?
Genau.
Und PA ist so eine Anlage, ja?
Genau, und der U-Bahn-Station selbst, das hat einen sehr, sehr schönen Eigenklang, aber dieser Hall, der da entsteht, ist natürlich auch schwierig irgendwie zu managen.
Ja.
Weil das dann so ein bisschen durcheinander oft klingt und deswegen haben wir jetzt alle so Kopfhörer drin und dann kriegt jeder seinen eigenen Ton gemischt auf die Ohren.
Ach, in ihr, genau. Im Ohr, ich hatte ja, India ja. verstanden. Ah, so, okay. Wer ist das denn noch? Hätte ich auch noch mit einladen müssen.
Ich muschel noch ein bisschen. Ja, ich
Wie kamst du denn auf diese Idee?
Ich saß da mal abends mit meiner Frau zusammen in irgendeiner Kneipe und ich glaube auch die Jenny von der Watz war, glaube ich, damals mit uns zusammen da gesessen.
Die Kulturchefin.
Genau. Und dann hatten wir es über Musik, dass hier in der Stadt irgendwie mehr passieren muss. Und dann hatte ich die Idee, dass man in diesen Zwischenstationen, also in diesen Passerellen der U-Bahn, dass da unheimlich viel Platz ist. Da ist immer total leer, da ist irgendwie nichts. Und das sind ja auch Orte, die manchen auch irgendwie so ein bisschen Angst machen, weil sie leer sind.
Ja. Ne?
Und dass man die eigentlich kulturell irgendwie bespielen müsste. Genau. Und dann habe ich mich direkt am nächsten Morgen hingesetzt und habe so ein Konzept geschrieben und ja, versucht, das irgendwie in die Wege zu leiten.
Das heißt, du musstest erstmal Leute finden, die sagen, das unterstützen wir.
Ja, das hat so 10 Jahre lang gedauert.
Nein, wirklich?
Ja, ja.
Ach, so alt ist das Ding schon.
Damals gab es noch nicht die Ruhrbahn.
Genau, da gab es noch die EFAG. Ne?
Ja, ja, ja.
Kann man ja jetzt sagen, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne?
Nee, das kann man durchaus so sagen.
Ja. Du hast dich damals an den Pressesprecher oder so gewandt, ne?
Ja, und dann hat ja genau. Also erstmal über Essen Marketing habe ich versucht, weil da kannten wir schon jemanden und dann über die EFAG und so. Und die haben dann praktisch mir die Tür von der Nase direkt einfach mal zugeknallt und gesagt, das ist Mehrarbeit, das heißt, hat keinen Mehrwert, irgendwie brauchen wir nicht und das kostet Geld. Und dann habe ich da wieder angerufen, haben die gemeint, ja, also wenn ich selbst irgendwie da Brandschutz und so Konzept entwickeln und das selbst bezahlen würde, dann könnten wir das machen und das ist natürlich für eine Privatperson ist sowas unmöglich.
Stimmt, ne? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich dachte, der Sound wäre fast das größte Problem. Aber klar, man braucht natürlich Fluchtwege. Ihr blockiert ja eine Menge da, das muss man schon sagen. Also wenn erstmal richtig Publikum da ist, wird es knapp.
Genau.
Jetzt sind wir ja hier schon ein paar Jahre unterwegs in Essen als Musiker und haben die verschiedensten Kontakte geknüpft, was uns da sehr zuträglich wurde. Und genau, entsprechend konnten wir dann eben an die richtigen Stellen uns wenden. Und deshalb ist es dann im zweiten Anlauf doch geglückt.
Ja, genau.
Die Brost-Stiftung hängt da groß mit drin, aber auch die Sparkasse Essen.
Mhm. Ja. Also zuerst war die Brost-Stiftung da, die wir kennengelernt haben auf einer Veranstaltung, wie das immer so ist. Ne? Und dann wurde uns empfohlen, nochmal, wenn wir irgendeine gute Idee haben, einen gemeinnützigen Verein zu gründen und einen Förderantrag zu stellen. Und dann... Und dann, also sozusagen von hinten durch die Brust, haben wir uns überlegt, warte mal, da war doch irgendwie was, Joelle hatte doch da mal eine Idee und dann ging's los. Das war im Prinzip so die Herangehensweise und dann hat die Brust-Stiftung gesagt, das finden wir super, das fördern wir. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir da nicht vielleicht auch ein paar Star-Gäste einladen? Also dann haben wir ein bisschen rumgesponnen und dann haben wir uns so an die Sparkasse Essen gewandt und haben gesagt, wie findet ihr das? Und die Sparkasse Essen hat gesagt, super.
So. Das heißt, eure grundsätzliche Idee war erstmal, ihr tretet auf. Benny und Joyce, gemeinsam mit dir, Joel, am Saxophon. Das hätte euch erstmal gereicht?
Nee, gar nicht mal. Es war gar nicht mal die Idee, dass wir da auftreten, sondern so. Generell, dass man eigentlich diese Orte einfach nutzen müsste, okay, weil die einfach leer stehen. Da passiert einfach nichts.
Und dass man es kostenlos zugänglich macht für alle.
Genau. Ja. Also vor allem, ja genau. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir es im Essener Norden eigentlich gemacht haben. Im Süden findet schon relativ viel Kultur immer statt, ne? Ja. Und ja genau, und das ist halt wichtig, dass das kostenlos ist. Ne?
Und dann war es die Sparkasse, die ja bekanntermaßen auf große Stars hier in der Stadt setzt, ne, und gerne mit denen zusammenarbeitet.
Oh, er weiß
das. Und so, und ihr kriegt ja wirklich, was sagen denn die Stars, wenn ihr sie jetzt anruft?
Das
muss man ja wirklich sagen, das ist ja wirklich die gesamte Soul- und Pop-Szene, aber der muss dir erstmal beibringen, das wird unter Tage.
Also man muss dazu sagen, wir haben eine Unterteilung, wir sind ja jetzt ein gemeinnütziger Verein.
Ja, natürlich.
Sind die Vorsitzenden des Vorstands eines gemeinnützigen Vereins. Es gibt da Vorsitzende und es gibt eine Schatzmeisterin.
Ja.
Und die Joyce ist immer diejenige, die vorgeschickt wird, um Managements zu kontaktieren.
Du bist die Schatzmeisterin, du sitzt auf dem Geld.
Zum Beispiel.
Und kennst die Budgets damit auch.
Das zum Beispiel. Und ich werde aber auch vorgeschickt, wenn es darum geht, eben die Künstler anzusprechen oder an dem Management vorbei zu rudern.
Ja.
Was nicht immer einfach ist, weil die sind ja auch dazu da, um Leute wie uns abzuwehren, um dann sich auf die wichtigen Konzerte oder Tourneen zu konzentrieren.
Ja, das ist genau die Frage, warum ihr an dem Management vorbei wollt. Das ist dann die Geldfrage. Also ihr bietet jetzt nicht ins klassische Honorar, ne, Jeanette Biedermann.
So ist das genau. Wir haben natürlich ein Budget und weil das eben dieses Konzept ist, müssen wir ganz anders rantreten an solche Künstler.
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass Künstler ja von Veranstaltern gebucht werden, meist für öffentliche Konzerte, wo Leute hinkommen, die dafür Eintritt bezahlen. Nehmen wir mal jetzt an, Max Muske spielt in Bochum.
Ja.
Dann sagt der örtliche Veranstalter, ich verkaufe jetzt Karten, die verkaufe ich für 50 Euro und die muss ich ja irgendwie verkaufen, sonst habe ich meine Kosten nicht und verdiene daran nichts. So ist das ja normalerweise. Und wenn jetzt wir kommen, dann sagt jetzt das Management von Max Mutzke erstmal, jo, wir können jetzt Max Mutzke gar nicht zu euch schicken, weil der Veranstalter in Bochum, der kriegt ja 50 Euro für die Karte.
Ja.
Da
für
könnt ihr jetzt nicht sagen, genau, wir machen eine Woche vorher jetzt ein Konzert in der U-Bahn, wo einfach alle so hin können und nichts bezahlen müssen.
Ja.
Also das ist oft ein Problem. Da müssen wir erstmal erklären, dass ja das bei uns eine Überraschung ist. Also der sogenannte Gebietsschutz, den hebeln wir aus.
Verstehe, niemand weiß, wer kommt.
Richtig.
Also kommen auch die Max-Mutzke-Fans nicht. Richtig.
So ist es.
Automatisch.
Und, genau. Und insofern haben wir dann da natürlich erstmal diese vertragliche Voraussetzung haben wir nicht.
Mhm.
Aber wir haben es natürlich auch schwer, das erstmal zu erzählen und den Managements zu erklären. Und deswegen funktioniert das auch meistens nicht. Beispiel Max Mutzke. Wir haben vor einem Jahr, weil wir den immer gerne dabei gehabt hätten, das Management angeschrieben. Und das Management hat einen Zweizeiler geschrieben. Schön, was ihr da macht. Tut uns leid, Max Mutzke kann nicht.
Viel Glück. Alles Gute für euer Projekt.
Das ist erstmal eine Standardantwort von allen
Managements. Ich hätte nicht geahnt, dass das so kompliziert ist. Ich dachte, ihr telefoniert einfach euer Telefonbuch durch.
Das machen wir dann auch.
Ja,
genau. Also das ist das von hinten durch die Brust. Wir haben dann manchmal Musiker, die wir kennen und die sagen, ach ja, Max Mutzke, Beispiel, ein Bekannter von uns ist Gitarrist Andreas Schleicher aus Köln und der hat zum Beispiel in dem Fall gesagt, ja klar, ich war Vocal Coach bei Mask Singer und da war mein erster Patient Max Mutzke, den ich da coachen durfte oder sollte. Ich habe die Nummer, ich rufe den an. Und so ging das dann.
Ich muss sagen, ich bin damals völlig unwissend in dieses Projekt hineingerannt. Ich habe die Aufbauarbeiten gesehen. Und da sagte meine Begleitung, schau mal hier, Straßenmusiker, aber wo richtig mit Band? Und da habe ich gesagt, ja, das ist schon krass. Und dann bin ich stehen geblieben und habe mir die Geräte, so ein bisschen kenne ich mich ja nochmal aus, mal angeschaut und gesagt, nee, das ist was Größeres. Also schau mal hier auch, also erstens sehe ich, das werden sie aufzeichnen. Und da dachte ich im besten Fall, es ist dermaßen fett. Das wird dann vielleicht Verstehen Sie Spaß sein oder sowas. Ich dachte wirklich, es müsste eine größere Fernsehproduktion sein. So groß ist das ja mittlerweile geworden. Mhm. Und über die Namen wird es ja jetzt sicherlich auch für dich als Schatzmeisterin einfacher, die schon zugesagt haben.
Genau. Nachdem schon der ein oder andere Gast bei uns war, wird es natürlich etwas einfacher, um überhaupt angehört zu werden, ne, von den Managements, die wir jetzt anfragen. Ja.
Wisst ihr, wen ich da verpasst habe? Ich habe es dann wirklich 2 Tage später erst in der Zeitung gelesen. Es ist der einzige Mann, der, ohne dass es peinlich ist und vor allen Dingen, ohne dass es nach Anstrengung aussieht, Soul auf Deutsch singen kann.
Natürlich, Stefan Gwildes.
Stefan Gwildes.
Großartiger Künstler.
Natürlich könnte man auch hier Max Mutzke sagen, aber dem sieht man die Anstrengung zumindest an. Ganz toller Typ, aber Stefan Gwildes völlig underrated, wie man heute sagt.
Ja, genau.
Kennt man hier kaum.
Ja, wir kennen den zufällig, weil wir in unserer Kindheit so gerne Zimmerfrei gesehen haben.
Ach. Der war da?
Da war er Gast.
Oh, genau. Toll.
Ja, und dann haben wir mit Nelson Müller hin und wieder zusammen gespielt und da war auch Stefan Gwildes das ein oder andere Mal da. Also wir kannten uns schon, den konnten wir jetzt persönlich anfragen und der hat auch direkt zugesagt. Der hatte total Lust auf dieses Projekt.
Ja. Er kommt ja von der Straße, ne? Hat er auch erzählt. Also er hat gesagt, er war früher Straßenmusiker. Du hast ja auch mit Mitte 40, glaube ich, erst angefangen, überhaupt Musik zu machen.
Ja.
Und hat dann in der U-Bahn auch erzählt. Also die Situation kennt er, nur eben eigentlich eine Etage drüber, ne? Auf der Straße.
Der hat, ich war Samstag witzigerweise im Savoy. Der hat gerade diese 50 Jahre Bühnenjubiläumstour.
Richtig, der hat ein doppeltes Jubiläum in der Elbphilharmonie.
Ja, allein sowas. Ja. Allein, ich meine, Elbphilharmonie und dann eben U-Bahn-Station Rathaus Essen.
Genau.
Kostenlos vor Leuten, die ihn wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und
mit dann, Sicherheit nicht.
Was hat er mit den Leuten gemacht? Weil der ist ja unfassbar charmant und vom Humor so trocken. Er ist
sogar auf die Lautsprecher hochgeklettert, ne, damit die Leute in den letzten Reihen ihn auch sehen können und sowas. Super Typ.
Also man muss wirklich sagen, bislang waren alle Leute, die jetzt gekommen sind und unsere Gäste waren, glaube ich, positiv überrascht. Weil man kann sich, glaube ich, jetzt auch als Gast, der da kommt, schlecht vorstellen, wie das ist in so einer U-Bahn-Station. Und dass es dann so, sagen wir mal, stimmungsvoll ist, auch professionell ist, was die Tontechnik angeht. Da steht dann ein Flügel, den wir jedes Mal gesponsert bekommen und sowas. Das ist den Stars dann, glaube ich, auch so nicht klar.
Und sie erleben etwas, was sie seit mindestens Jahren nicht mehr erlebt haben. Sie müssen sich ein Publikum neu erspielen.
Richtig, genau. Ja, das hat Max auch im letzten Konzert gesagt. Er hat gesagt, normalerweise zahlen Leute Eintritt für mein Konzert und deswegen gehen die auch nicht, weil die haben ja Geld bezahlt. Das ist ja so die deutsche Mentalität.
Ja, okay.
Du bezahlst was und dann musst du auch bleiben.
Ich esse jetzt auf.
Aber ihr, sagte der zu den Leuten, ihr habt ja nichts bezahlt, ihr könnt jetzt einfach weitergehen. Aber dass ihr jetzt stehen bleibt, das ist sozusagen jetzt die Adelung für uns als Musiker. Fand ich irgendwie einen guten Gedankengang.
Mhm. Und was total schön ist, also es ist ein sehr wohlwollendes Publikum. Es ist dem Publikum auch egal, ob das ein sehr ruhiges Konzert wird oder ob das so ein Abriss wird wie bei Max Mutzke. Die sind einfach offen für alles und sehr wertschätzend. Also es ist wirklich, müssen wir uns mal beim Publikum bedanken in dem Zug. Ne?
Ja, das ist auch für uns sehr, sehr schön zu sehen. Ne? Also wir sind ja da in der Mitte und um uns herum ist so ein Kreis an Publikum. Ja. Und dann sitzen vorne immer Kinder auf dem Boden und die Kleineren werden vorgelassen, damit die noch was sehen können. Ja. Und so. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und alle haben immer dieses Lächeln und Grinsen auf dem Gesicht, sind ganz, ganz nah. Das hat man ja auch nicht so häufig. Ne? Normalerweise ist ein Graben dazwischen oder irgendwas. Das wirklich gibt einem sehr, sehr viel zurück.
Ja. Sagt Joel, der uns auch sagen kann, ob es diese Videos auf YouTube gibt. Kann man dieses Gefühl, das Gefühl gibt es nur im Original, ne, in der U-Bahn-Station, aber man kann die Auftritte zum Teil dort sehen?
Genau, man kann Ausschnitte sehen. Wir haben jetzt bei Max Mutzke zum ersten Mal ein komplettes Konzert mitgefilmt und haben das einfach so, wie es war, einfach direkt online gestellt. Wir haben da so einen YouTube-Kanal, Urban-Music, glaube ich.
Du kannst ja den Shownotes nochmal nachlesen.
Ah ja, okay. Kann man nachlesen.
Schön,
genau.
Praktisch.
Ja. Und ich glaube, das transportiert die Stimmung ganz gut auf den Videos.
Wenn jemand sagt, ihr drei, das ist doch Vetternwirtschaft, dann stimmt das. Also stimmt so sehr wie selten, muss ich sagen. Ihr seid Verwandtschaft pur. Also Benny und Joyce, ihr zwei seid verheiratet. Joel ist der Bruder von Joyce. Benny ist Joels Schwager.
Ja, hast du vollkommen richtig dargestellt.
So. Fangen wir mal an. So, mit dir, Joyce. Du sagst, ich möchte, liebe Eltern, ich möchte gerne Jazz studieren. Was sagen die da in Karlsruhe? Gott sei Dank nichts Vernünftiges.
Also meine Eltern sind auf jeden Fall sehr jung Eltern geworden mit uns. Das heißt, sie waren ganz anders als wir, die wir Alteltern geworden sind, sehr offen für alles, was wir so an Ideen hatten. Dazu kam, dass meine Mutter auch bildende Künstlerin ist. Mein Vater hat viele Jahre erstmal einen sicheren Beruf ausgeübt, war bei Siemens und ist dann, als wir ausgezogen sind, ich bin mit 17 ausgezogen, nach Paris gegangen,
oh,
da hat er sich auch als Fotograf selbstständig gemacht.
Okay.
Das heißt, es war schon sehr durch die Kunst eigentlich ein Grundstein gelegt irgendwo. Ich wusste damals aber noch nicht, dass ich Musik studieren will. Ich habe nur die Musik immer schon geliebt. Wir haben auch mit 14, Benny und ich, damals schon Straßenmusik gemacht. Also wir kennen uns schon sehr lange und die Musik hat uns immer begleitet.
Mhm.
Genau, und ich bin dann, nachdem ich in Paris war, ein Jahr bin ich nach Berlin gegangen und da wurde ich noch mehr mit Musik gefüttert, mit Jazz. Ich war in jedem Jazzclub ständig. Mein Bruder Joel ist auch mitgekommen und wir haben da sehr viel Musik gemacht und ich habe mir dann, nachdem ich das Leben ein paar Jahre genossen habe, überlegt, jetzt möchte ich es auch studieren und dann habe ich angefangen, mich an verschiedenen Hochschulen zu bewerben und da tingelt man eben so durch die Republik und
stellt sich vor,
genau, es gibt da so eine künstlerische Aufnahmeprüfung und genau, und dann ist es Essen geworden, weil zwischen Romy Kamerun und mir war damals irgendwie Liebe auf den ersten Blick und unabhängig von der Stadt, die da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, habe ich mich eigentlich sofort entschieden, dass ich hier bleiben möchte. Ja, und genau, meine Eltern, die haben eigentlich nur zugesehen und unterstützend versucht, ja, da zu sein.
Stimmt eigentlich, Essen ist genau das nicht. Weder Karlsruhe noch Berlin.
Richtig. Also, aber aus Karlsruhe wollte ich schon sehr früh weg. Also mit 17 war ich weg.
Ja.
Genau. Und nach Berlin hat es eigentlich jede Stadt schwer, mir gerecht zu werden.
Verstehe also, schon, weil Berlin natürlich alles hat.
Ja, vor allen Dingen war es, glaube ich, die Situation, dass ich jung und offen war, auf der Suche nach Menschen, nach Ideen, einfach hungrig nach Leben und ganz viele andere Menschen in der gleichen Situation waren. Dann kam ich nach Essen und da war es ganz anders.
Mhm.
In Essen war alles schon sehr gefestigt, die ganzen sozialen Strukturen waren eben schon da. Und dann kam diese ruppige, ehrliche Art der Menschen dazu, die ich so als Badenderin überhaupt nicht gewohnt war, weil da ist immer alles sehr nett. Es ist zwar die Frage, wie es dann hinter den Kulissen aussieht, aber erstmal sind alle sehr nett und höflich zueinander.
Ja.
Und da war ich erstmal abgeschreckt und dachte, das ist vielleicht doch nicht so meine Stadt, ich muss hier wieder weg.
Dann bist du aber in Berlin nicht Taxi gefahren.
Nee, das da
hätte sich schon ein bisschen an den Ton,
nur
den
gelaufen
Ton
und war
gewöhnen können. Also Volkwang als Adresse ist natürlich unglaublich. Wie alt warst du, als du hierher kamst?
Ich habe sehr spät angefangen mit meinem Studium, weil ich erstmal meine Freiheit genießen wollte. Ich habe erst mit 23 angefangen, Musik zu studieren.
Mhm.
Oder? Stimmt das? War ich 23? Ja, ich glaube so.
Also ich war 25, dann
war ich 23.
Warst du 23. Ja. Also war vor circa 5 Jahren.
Das studiert man, genau, das studiert man in Werden.
Was ja ein sehr schöner Stadtteil von Essen ist, also auch von der Architektur her, hatte mich das eher so ein bisschen an Karlsruhe oder die Berliner Stadtteile, die alten, in denen ich mich wohlgefühlt hatte, erinnert und genau, ja.
Da bist du im Grunde dann doch relativ weich als Karlsruherin hier gelandet.
Und auch in der Hochschule waren ja alle von außerhalb,
also ja, das meine ich.
Aus dem Ausland oder aus anderen Städten zugezogen. Genau, da war wieder alles Multikulti und die Karten wurden neu gemischt und man ist da sowieso so in diesem Studium erstmal versunken, dass man eigentlich wenig so von der Stadt Essen mitbekommen hat.
Benny und Joyce, klar, ihr begegnet uns überall. Mittlerweile Essen Original auf vielen hochwertigen Veranstaltungen. Das ist nicht der einzige Teil. Du bist auch auf der Bühne mit großen Stars. Sag mir kurz, was du aus deinem Studium gemacht hast. Denn erstmal heißt ja dieses Studium Jazz, Gesang. Ich hab's gelernt. Das ist ja kein Vertrag wie beim Rechtsanwalt für den Beruf später. Für Karriere und großes Geld. Da muss man sich ja richtig durchkämpfen.
Also für mich war das Studium vor allen Dingen ein Handwerk, was ich erlernen wollte.
Mhm.
Und innerhalb dieser Zeit, die man studiert, knüpft man eben seine Kontakte. Und genau, das habe ich eben auch sehr akribisch betrieben. Also wir haben eben von Anfang an versucht, hier anzukommen und nicht einfach nur zu studieren. So wie es viele andere Kollegen damals gemacht haben. Die waren dann vielleicht brillant auf ihren Instrumenten, aber es hat keiner so richtig mitbekommen. Wir sind direkt nach draußen gegangen, weil wir auch davon leben mussten direkt. Ich hatte keine finanzielle Unterstützung. Ich musste Geld verdienen.
Mhm.
Und entsprechend haben wir direkt von der Musik gelebt und dann blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig. Ja,
du bist ja wirklich auch bei ganz namhaften Stars, beispielsweise im Background-Chor. Korrigier mich, dass du auch mit Cassandra Steen auf der Bühne gestanden hast.
Ich versuche so vielseitig wie möglich zu halten, also ganz unterschiedlich. Wir leben eben von der Musik und wir machen viele Live-Konzerte im Duo mit der Band, Studioarbeiten. Es gibt eben projektbezogene Arbeiten, wo man angefragt wird für Verschiedenes, wo man im Studio dann eben Aufnahmen macht. Oder man ist auf Tour mit irgendjemandem dabei oder ja.
Man steht zufällig mit Dominik Miller auf der Bühne.
Genau. Es passiert eben irgendwie.
Der Gitarrist
immer
von
was Neues.
Sting.
Genau.
Genau, ja. Super. Hm.
Ja.
Warum nicht? Dafür sind Brüder auch da, dass man zum Beispiel nochmal auf die Sprünge hilft.
Ja, ja.
Wenn man versehentlich seine Weltkarriere vergisst.
Genau. Mein Bruder hat mir schon immer gesagt, worauf es ankommt. Ich bin auch, als ich noch in Berlin war immer mit meinen Sportschuhen oder barfuß auf der Bühne gestanden, hat mein Bruder mir meine ersten High Heels geschenkt. So kannst du nicht auf die Bühne gehen. Ja.
Du hast eine persönliche, liebe Joyce, eine persönliche Supportband sozusagen, immer einen fantastischen Mann an deiner Seite, eine ewige Supportband mit Benny. Das ist auch großes Glück eigentlich, gemeinsam in der Familie Musik zu machen, oder ist es manchmal anstrengend?
Das ist eigentlich sehr schön, fast immer sehr schön. Also wir sind natürlich auch privat ein Paar und es gibt auch Momente, wo es eben nicht alles perfekt ist und die nimmt man dann auch mit auf die Bühne, das kriegt aber keiner mit. Und das Schöne ist, manchmal muss man gar nicht diskutieren, sondern nach so einem Konzert ist es dann einfach alles wieder vorbei, wie so ein kleines Gewitter, was dann wieder verschwunden ist.
Ja,
ja, also ja, es funktioniert trotzdem. Also und wir genießen es eigentlich, dass wir so viel zusammen machen können. Ja.
Also was Gewitter angeht, ich habe es Benny angesehen, er weiß nicht, wovon du sprichst.
Nee.
Nein, ich bin einer von denen, die es nicht mitbekommen.
Du bist ihr wirklich, muss man ja fast sagen, nachgereist. Ne? Also erstmal schon zusammen aufgewachsen, nahezu in Karlsruhe früh kennengelernt, gemeinsam Musik gemacht, in Frankfurt studiert, dann Jura studiert und dann wurde Essen eure gemeinsame Heimat.
Das stimmt. Also ich habe in Frankfurt Jura studiert und dann hat sich aber es angebahnt, weil die Joyce ein damals, für sie damals sehr wichtiges Konzert organisieren sollte, in einem Jazzclub in Berlin, der heißt A-Train und das ist ein sehr bekannter, deutschlandweit bekannter Jazzclub, ganz kleiner Jazzclub in Charlottenburg. Und da hat sie mich dann aus heiterem Himmel angefragt und ich bin dann mit wehenden Fahnen dahin. Und dann haben wir dieses Konzert gespielt und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Und dann,
Bei der Anreise nur die Musik im Kopf gehabt oder auch die Frau?
Ach gut. Also ich weiß als Anwalt, dass man auch manchmal schweigen soll.
Dann bleiben wir doch.
Nein, ich war da tatsächlich auch damals sehr unbedarft. Ich war da vielleicht 24 Jahre oder 23, 24 Jahre alt. Mhm. Dann steckte noch so im Studium und war im Prinzip als werdender Jurist, muss man zwei Examina machen. Ich war vor meinem ersten damals in Frankfurt und das hat eigentlich alles zeitlich irgendwie ganz gut gepasst, ohne das geplant zu haben. Ich habe dann quasi, kurz vor dem ersten Examen nach Berlin zu Joyce gezogen, das ging ganz schnell und dann habe ich das erste Examen in Frankfurt noch gemacht. Parallel, wenn ich es richtig erinnere, hat die Joyce die Aufnahmeprüfung hier in Essen gemacht und wir sind dann also nach meinem Gott sei Dank erfolgreichen ersten Staatsexamen kam die Entscheidung, dass sie Joyce nach Essen zieht, um an der Volkwang-Uni anzufangen und ich konnte dann weiter meine Ausbildung anfragen, nämlich am Landgericht Essen.
Du bist praktizierender Rechtsanwalt. Du hast eine eigene Kanzlei in Essen-Huttrop?
Genau. Also wenn man so will, ist die Kanzlei seit einiger Zeit, nämlich genauer gesagt seit der Corona-Zeit, in unserem Wohnhaus. Ja. Oben ist eine Wohnung zu meinem Büro geworden.
Welche Fachrichtung, welche Geschmacksrichtung anwaltlich?
Ich bin vor allen Dingen Familienrechtler tatsächlich.
Okay.
Also ich betreue Mandantinnen, Mandanten bei Scheidungen, Zugewinnen und so weiter, ne? Alles, was so anfällt.
Ich habe ein Interview gelesen, das ist fast 10 Jahre alt, da sagst du, wenn es sich ergibt, würde ich die Sache mit dem Rechtsanwalt auch ganz an den Nagel hängen. Wie sieht es heute aus?
Ich bin 10 Jahre älter und mittlerweile sehe ich es eigentlich ein bisschen anders. Also ich mache beide Jobs total gerne. Das Musikmachen ist tatsächlich ein Job, den wir jetzt auch machen könnten, ohne dass ich noch als Rechtsanwalt tätig sein müsste.
Ja, großes Geschenk.
Rein wirtschaftlich, genau, ist ein großes Geschenk. Wir spielen also sehr viel, auch so Incentive-Veranstaltungen und so weiter, sodass das finanziell funktionieren würde. Aber es ist trotzdem super, wenn ich morgens in meine Kanzlei gehen kann und auf meinem Fall rumdenken kann und Telefonate führen kann. Es ist wie so ein anderes Berufsleben nochmal und mittlerweile finde ich das ideal.
Also es ist also witzig, weil es ja sehr, sehr viele kreative Ärzte, Richter, Anwälte gibt, die entweder Romane schreiben, die malen, die Musik machen. Meist als Ausgleich. Du machst Rechtsanwalt als Ausgleich zur Musik.
Wenn man so will, ist das so, ja. Also es ist auch immer total witzig und mittlerweile haben wir uns auch schon dran gewöhnt, dass wenn wir unterwegs sind, bei Auftritten sind und die Leute manchmal ungläubig fragen, machen sie das hauptberuflich?
Ja.
Dann haben wir früher so Erklärungsversuche gestartet, dass wir gesagt haben, ja eigentlich schon, aber ich bin auch eben noch in Teilzeit Rechtsanwalt Und dann haben die Leute immer so ganz, ja, wie soll ich sagen, so ganz rührig die Joyce angeguckt und haben gesagt, ah ja, sie haben ja einen Rechtsanwalt, also man, wie schön, dass sie ihr Hobby zum, ne, so ein bisschen noch machen können. Nee. Das ist aber natürlich nicht so, sondern. Nein,
du hast die Juristerei als Hobby zum Beruf gemacht.
Ja. So ist es, ja.
Was ich mir schwierig vorstelle, ist, wie das Timing funktioniert. Wann bin ich Anwalt? Gerade mit diesen ganzen Fristsachen. Mhm. Und schaffe ich es dann noch zu proben, wenn auch Max Mutzke Zeit hat, sozusagen.
Und die Kinder sind
auch. Und ach ja, die Kinder, wir haben die Kinder vergessen. Ja,
drei Kinder, 11, 6 und 4. Ui, genau, ui, also ui, ui. Die sind auch noch im Keller,
also wir essen gerne viele Kartoffeln.
Jetzt irgendwie, also anwaltliche Fristen haben den Vorteil, dass sie verlängerbar sind, wenn man es nicht schafft. Und das machen auch Anwälte, die sonst keinen anderen Beruf ausüben.
Ja.
Insoweit bin ich da in guter Gesellschaft. Man kriegt das eigentlich schon immer ganz gut hin. Also viele Leute stellen sich auch vor, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sehr viel bei Gericht sind. In der Form ist das aber gar nicht so, sondern man macht sehr viel vom Schreibtisch aus, man telefoniert viel, man macht viel Vorbereitungsarbeit und die Gerichtstermine sind überschaubar. Mhm. Auch da gibt es Verständnis, wenn man mal sagt, ich habe jetzt hier einen privaten Termin, Klammer auf, Konzert, Klammer zu, können wir nicht verschieben. Das haut schon hin.
Kommen wir zu dem Mann, der euch zumindest diese U-Bahn-Geschichte musikalisch eingebrockt hat. So? die U-Bahn, die Urban Music Sessions. Auch du bist studierter Musiker.
Ja, das ist richtig. Ich habe in Holland, in Arnhem, an der ATES Hochschulen für die Künste habe ich studiert.
Schön, ja.
Ich habe vorher auch in Berlin gelebt mit Joyce zusammen und dann, sie ist nach Essen und ich bin dann praktisch nach Arnhem gezogen. Ich war dann schon noch etwas älter als der Rest.
Was hast du denn studiert?
Ich habe Jazz und Pop mit Schwerpunkt Saxophon studiert.
Das ist ein klassischer Weg in die Musik, aber wer Saxophon studiert, ist ja nicht automatisch dann, was weiß ich, der Saxophonist auf der Tournee von Herbert Grönemeyer oder gefeierter Jazz-Solist.
Nee, der hatte leider schon jemanden, ja, das stimmt.
Frank Kirchner, das weiß ich noch, mit dem ging's los.
Ja.
Ja. Also was macht man draus? Was macht man mit so einem Saxophon-Bachelor?
Ja, darüber hatte ich vorher auch nie nachgedacht. Und dann hatte ich, ja, das ist wirklich
eine gute Voraussetzung.
Ich wollte eigentlich immer nur studieren. Also ich, das war eigentlich so mein Traum, dass ich gut genug bin, dass man mich an so einer Hochschule annimmt und dass sie sagen, ja, du gehörst zu dieser Elite irgendwie dazu, du darfst Musik studieren. Und dann habe ich das gemacht und das war eigentlich mein Traum. Und dann hatte ich irgendwann dieses Diplom in der Hand und dann stand ich plötzlich da und wusste gar nicht so genau, was passieren soll. Und dann hatte ich überlegt, gehe ich nach Berlin zurück? Dann bin ich nach Berlin gefahren und habe danach Wohnung gesucht. Aber das hatte sich in den Jahren total verändert in dem Stadtteil, wo ich vorher gewohnt habe. Da waren dann plötzlich nur noch Hostels und Touristen unterwegs und so. Mieten waren irgendwie dreimal so hoch.
Siehst du, Joyce? Berlin hätte sich gar nicht mehr gelohnt.
Ja, genau. Und dann, ich habe ja mit den beiden sowieso immer irgendwie gespielt und dann hatte ich so ein paar Jobs im Ruhrgebiet und dann war irgendwie im Nachbarhaus von denen war da eine Wohnung frei und dann dachte ich, na gut, Essen war gerade Kulturhauptstadt, das Ruhrgebiet ist der dichteste Ballungsraum Europas, da muss ja irgendwie funktionieren. Und dann bin ich nach Essen gekommen und dann hatte ich erstmal einen richtig holprigen Start.
Ja.
Also ich hatte so ein paar Jobs und dann plötzlich hatte ich gar keine Jobs mehr, dann konnte ich meine Miete nicht mehr bezahlen und hat mir den Strom abgestellt.
Super authentisches Musikerleben.
Ja, das war
da richtig. Da träumt ein Benny von.
Ja, das war krass, ja genau.
Ja.
Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesucht, was man mit Events und Saxophon und so machen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass es diese Webseite Event und Saxophonist, dass es da nichts gibt. Und dann habe ich damals diese Domain registriert für 1 Euro im Monat.
Die steht auch auf dem Auto, ne?
Die steht auch auf dem Auto, ja.
Event-saxophonist.de.
Genau. Ja. Und dann habe ich bei Flyer-Alarm irgendwie so ein paar Flyer gedruckt, habe die in der Stadt verteilt und dann kam gleich irgendwie ein paar Tage später die erste Anfrage für eine Beerdigung von irgendeiner Münchner, keine Ahnung. Und da sollte ich mit einem anderen Saxophonisten zusammenkommen und Free Jazz am Grab spielen. Das war so mein erster Job. Als Event-Saxophonist.
Da bildet sich ganz gut die Bandbreite der musikalischen Darbietung.
Das glaube ich und auch, ja.
Also das war auf jeden Fall nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt hatte, wie das Leben eines Saxophonisten dann später verläuft. Ne?
Vor allen Dingen, wenn du wahrscheinlich noch ein Zuschussgeschäft, weil du dann erstmal noch einen schwarzen Anzug brauchtest.
Ah nee, da sind die beiden mit mir irgendwann losgezogen und haben mir dann einen schwarzen Anzug gekauft. Das weiß ich auch noch.
Ja, genau. War die Revanche für die High Heels.
Ja, genau.
Event-Saxophonist, das kann ja bei euch allen, das gilt ja für alle Tätigkeiten, die ihr ab und zu mal so habt, im Hintergrund sein. Wann legt man als Profi, als studierter Saxophonist die Eitelkeit ab und sagt, okay, wenn die Leute hier eine gute Zeit haben, wenn die sich noch unterhalten können, während ich spiele, dann ist das auch für mich ein persönlicher Erfolg.
Ellie Joyce hat vorhin schon das Wort Handwerk in den Mund genommen. Ich finde, das ist, damit lässt sich das ganz gut irgendwie beschreiben. Also wenn du sowas, so ein Musikstudium machst, dann ist es so ein bisschen wie so ein, wie ein Steinmetz zum Beispiel, der kann einen Grabstein machen oder irgendwie so eine Türzarge aus Stein, aber der kann halt auch irgendwie so wie ein Rodin irgendwelche schönen Figuren irgendwie machen. Und das eine ist Kunst und das andere ist Handwerk und man braucht man braucht die gleiche Ausbildung dafür.
Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Also im Gegensatz zu uns beiden hat der Joel noch sehr viel mehr Fähigkeiten, künstlerische. Und deshalb fiel es ihm auch immer so schwer, sich zu entscheiden, was macht er denn jetzt eigentlich damit? Ja. Denn Joel ist nicht nur musikalisch sehr vielseitig, hat auch immer seine eigene Musik geschrieben und eigene CDs produziert und sich auch damit versucht, mit einem lieben Gitarrenkollegen noch mit Amir Nast zusammen, sondern er ist auch handwerklich mit Holz arbeiten oder er ist am Computer mit verschiedensten Dingen irgendwie so versiert, dass er in jede Richtung professionell hätte gehen können und so viele Entscheidungen immer schwer.
Verstehe. Ja. Und jetzt? Um auf dieses Projekt zurückzukommen, ist es nicht ein riesiges Glück, mit der eigenen Schwester, mit der erweiterten Familie Musik machen zu können und dann noch mit wirklich großen, namhaften Stars?
Das ist ganz, 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 ganz toll. Ja.
Man soll ja keine unterstellenden Fragen stellen. So, ich bin ja nicht Beckmann oder Lanz, aber heute wollte ich einfach mal. Ich habe es mir einfach vorgestellt und dachte, was für ein Glück.
Ja, wir sind wirklich, also wirklich privilegiert, das machen zu dürfen. Also das ist wirklich, wirklich schön. Das ist auch, würde ich sagen, für uns dreien so das Herzensprojekt. Wir geben da sehr, sehr viel Energie rein und bekommen das dann auch zurück. Also nicht zuletzt auch von unserer Band, von den Mitmusikern, die dabei sind. Die bedanken sich jedes Mal, dass sie da mit dabei sein dürfen. Das ist wirklich, wirklich schön, ja.
Also wir sind auch alle Familienmenschen und diese Musiker, mit denen wir zusammen dieses Projekt machen, das sind die Musiker, die uns vom ersten Tag an hier in Essen auch begleitet haben. Ja. Also das ist uns ganz wichtig. Wir haben natürlich sehr viele tolle Musiker, sehr begnadete Musiker kennengelernt, aber es ist uns ganz wichtig, dass das immer diese Musiker sind.
Urban Music Sessions. Ihr seid die Stars, ihr kriegt noch einen Star obendrauf. Was müssen wir über die Vorbereitung wissen? Was macht ein Konzert anders, wenn man es in der U-Bahn spielt?
Ja, die Vorbereitung fängt erstmal mit so profanen Dingen an, wie kommt man eigentlich dahin? Also diese sogenannte Passerelle, die Mittelebene, die ist unter dieser Brücke, wo die Rathausgalerie drin ist. Mhm. Und dann mussten wir erstmal gucken, wie kommen wir jetzt überhaupt da runter? Also mit der Rolltreppe alles da runterbringen, das war irgendwie nicht so unser...
Ja, oder mit der U-Bahn und dann hoch.
Ja, das wäre auch möglich gewesen. Aber es gibt tatsächlich einen Aufzug von der Bushaltestelle, die sich da auch befindet. Und da kann man ganz gut dann die Sachen runterbringen. Wie gesagt, es gibt eine Technikfirma, die uns auch sponsert. Also auch da haben wir Unterstützung, ganz tolle. Dann kommt der Flügel, der wird auseinandergebaut und wird dann da runtergebracht. Also alles wird irgendwie kleinteilig in die U-Bahn reingestellt.
Am Tag selbst nehme ich.
Am Tag selbst. Ja, also mittags um 13 Uhr sieht das aus, wie die U-Bahn-Station halt eben so aussieht. Ja. Und ich sag mal so um 16 Uhr sieht es schon nach einem Konzert, an der Konzertumgebung aus, so wie du das vielleicht damals gesehen hast.
Kurz vor Gwildes gesehen habe.
Wir müssen vielleicht auch noch einen Namen erwähnen. Ne? Also wir haben da so einen ganz großen Schatz, der bei der Ruhrbahn ist, der Klaus Imm. Und der hat uns ganz, der bereitet uns eigentlich den Weg immer vor. Ne? Der ist immer da, der hat uns dafür gesorgt, dass da Strom hingelegt wurde an diese Stelle. Das gab es nämlich da auch nicht.
Dass das Projekt überhaupt genehmigt wird von der Ruhrbahn.
Auch das, klar.
Also gerade nach der Love Parade in Duisburg ist es natürlich noch viel schwieriger, solche Veranstaltungen in öffentlichen Räumen zu machen.
Ja.
Obwohl eigentlich viele Fluchtmöglichkeiten jetzt gerade an dieser Station bestehen im Fall der Fälle, aber... Ja, es ist nicht so einfach und der Klaus Imm, der ist da wirklich, der macht alles möglich.
Einfach. Was ist denn, wenn so viele Leute kommen? Das kann sich jetzt immer, also spätestens durch den Podcast, immer größer werden.
Theoretisch müssten wir abbrechen.
Ja, ne?
Ja.
Ja, genau. Also es gibt eine Obergrenze, dann müsste man tatsächlich sagen, so Leute, jetzt hören wir auf oder wir machen in einer halben Stunde weiter und müssten abbrechen, ja.
Das ist ja auch nochmal ein Grund mehr dafür, dass wir den Stargast nicht erwähnen im Vorfeld.
Ja, klar. Wie ist denn dann die Reaktion? Die Leute wissen ja wirklich nicht, wer kommt. Merkt ihr unterschiedliche Arten von Reaktionen auf unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler?
Es ist witzig, dass manche, es gibt so Hardcore-Fans und die kriegen das dann trotzdem raus. Also bei Stefanie Heinzmann zum Beispiel, da kamen dann irgendwelche Fans aus Hamburg angereist, die genau wussten, dass sie da spielt.
Die hatten sich das irgendwie so zusammengereimt. Also, ja, genau. Also Hardcore-Hardcore-Fans. Die wussten also wahrscheinlich auch, was die Stefanie für ein Kopfkissen hat oder keine Ahnung. Also die haben sich das dann irgendwie so zusammengereimt. Genau, bei Janet Biedermann gab es auch solche Hardcore-Fans, die dann plötzlich da standen.
Ja.
Aber ansonsten sind die Leute, die zuhören, das ist ja eigentlich eine Mischung mittlerweile aus Leuten, die wirklich da jedes Mal hinkommen, weil sie einfach sagen, das ist ein Event, das will ich immer mir angucken oder wenn es geht. Und Passanten.
Ein Schuss U-Bahn.
Ein Schuss U-Bahn, genau.
Ja. Also eigentlich ist es inzwischen so, dass sie sich überraschen lassen möchten und sich auf alles auch freuen. Aber dadurch, dass jetzt eben auch schon so tolle Künstler da waren, wird die Erwartung auch, dass immer noch einer draufgesetzt wird, auch entsprechend größer. Setzt uns etwas unter Druck, aber ist auch schön und hält die ganze Sache am Laufen. Ja.
Also wir haben jetzt auch Ed Sheeran mal so ein Video geschickt und so, aber er hat irgendwie noch nicht reagiert.
Ja, leider.
Wenn es dann soweit ist, dann sagen wir natürlich nicht Bescheid.
Das wäre gefährlich. Ihr habt euch diese U-Bahn-Station Rathaus Essen speziell ausgesucht oder waren auch noch andere im Rennen? Habt ihr noch eine Lieblingsstation, die ihr noch bespielen müsst?
Wir haben mehrere U-Bahn-Stationen uns vorher angesehen oder ausgeguckt. Und übrig geblieben ist dann eigentlich nur die U-Bahn-Station Rathaus, weil die von der Größe her einfach unschlagbar ist. Die anderen sind zu klein und können das Volumen an Menschen dann einfach nicht mehr fassen.
Und dass es generell im nördlicheren Stadtteil der Stadt stattfindet, das war ja der Plan, um den Kontrast eben auch zu haben zu dieser Veranstaltung im Gegensatz zu der Umgebung, wo eigentlich keiner so gerne hin möchte und wo nie was passiert und die man eher meidet.
Ich stelle jetzt mal eine Fachfrage. Warum macht ihr das? Also ich verstehe, ich gebe ein Konzert beispielsweise, die Leute kaufen Tickets und ich verdiene damit mein Geld. Solche Geschichten wie U-Bahn-Konzerte, Radiokonzerte, diese kleinen Gigs, auf die sich Künstlerinnen und Künstler einlassen, die haben ja meist was mit Reichweite zu tun. Die haben sie ja auch nicht automatisch bei euch. Die spielen ja wirklich für die 100, 150, 200 Leute, keine Ahnung, die da vor der Bühne stehen. Könnte man da nicht noch mehr draus machen? Sagt jetzt der BWLer in mir.
Ja.
Wenigstens Charity?
Das könnte man sicher, aber man darf es ja auch nicht zu groß haben, sonst kann man es wieder nicht machen. Ne?
So eine Auswertung vielleicht später, dass man irgendwie, dass zumindest ein Künstler kommt, also jetzt brainstormen wir schon, dass ein Künstler kommt und vielleicht sein neues Album zum ersten Mal bei euch spielt und das promotet später dann.
Genau, also was wir immer eigentlich haben ist, dass die Künstler ganz kurz vor dem Konzert, nämlich 2 Stunden vorher, eben zu Radio Essen rüberlaufen und sagen, ich verrate jetzt schon mal, ich bin gleich da. Ne? Und dann promoten die auch ein bisschen was. Und eben, dass hin und wieder mal das Fernsehen kommt und so. Also das ist sozusagen auch so ein Mehrwert für die Künstler. Aber eigentlich machen die das, glaube ich, auch so ein bisschen opportunistisch teilweise. Hm. Weil die einfach sagen, finde ich gut, mache ich mit.
Witzig. Ja. Also das ist genau, also das, was man sieht, ist das, worum es geht.
Richtig.
Ein Konzert in der U-Bahn und wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Wenn man so will, ja.
Wer kommt Donnerstag? Ich habe dir ja das Klavier meines Sohnes hingestellt. Kannst du nicht einen kleinen Tipp? Viele hören die Folge auch schon, da war er schon da, der Star oder die Starin. Willst du irgendwas, kannst du irgendetwas andeuten?
Tja, also es ist ja sehr speziell dieses Mal,
das
kann man schon sagen.
Okay.
Ja, es ist speziell. Was kann man denn sagen?
Auf die Nationalität anspielen.
Also wenn man so, ich kann mal sowas spielen.
Ja.
Musikstilmäßig. Weiß nicht, ob du da was rausgehört hast.
Das ist Take 5, Dave Brubeck.
Mhm.
Was, wieso lacht ihr jetzt?
Ja, genau.
Ihr habt mir unterstellt, dass ich das nicht erkenne.
Nein,
natürlich nicht, nein.
Das ist Take 5, Dave Brubeck. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass es kein klassisches Popstück ist.
Mhm. Ja? Ach, wie spannend. Nee, dann hoffe ich, entweder da gewesen zu sein oder freue mich auf Donnerstag. Es ist kompliziert mit so einem Podcast. Schon die nächste Ausgabe ist dann im Juli und alle weiteren gibt es dann auf U-Bahn.
Da müssen wir noch was dazu erklären. Also warum heißt das Ding eigentlich Urban Music und warum ist das so kompliziert und keiner findet das?
Ja, stell dir selbst die Fragen, ja, gern.
Ja. Vielen Dank, ich hätte da auch gleich eine Antwort anzubieten. Oder möchtest du mal versuchen?
Nein, bitte.
Das ist so, Urban ist ja klar, was das ist, also eine urbane Konzertveranstaltung. Mhm. Und jetzt wird's ganz pfiffig und spannend. Die Ruhrbahn ist ja sozusagen der Ort, wo das stattfindet. Und die Ruhrbahn hat ja ein H in der Bahn.
Ja, ursprünglich war es noch die U-Bahn.
Genau. Und deswegen Urban, also wie eine urbane Musikreihe.
Hey, Moment, aber die Ruhrbahn hat auch ein H in der Uhr.
Das hast du jetzt nicht gesagt. Ja, das stimmt natürlich, aber das vergessen wir jetzt mal.
Was aber merkt ihr auch, dass dieser ganze Titel euch ziemlich um die Ohren fliegt? Der vermittelt sich schriftlich, was?
Einmal ist er eben gemacht worden. Und jetzt ist er eben
so wir haben natürlich auch so einen ganz kleinen Anspruch an unser Publikum.
Natürlich, ja klar. Auf Deutsch, du hast dir eine Frage gestellt, die du selbst nicht beantworten kannst.
Können wir das vielleicht rausschneiden? Ja.
Lasst uns kurz über Essen sprechen zum Abschluss als Stadt. Ihr wohnt in Essen-Huttrop inklusive Kanzlei und drei Kindern, ne? Benny und Joyce.
Ja.
Wo wohnst du?
Ich wohne mitten in der Fußgängerzone in Steele.
Ach, das ist ja witzig.
Ja, es ist sehr schön da.
Da bist du der Erste, der Weihnachtsmarkt hat.
Und auch
der Letzte, der den Weihnachtsmarkt hat. Ja. Das ist tatsächlich der längste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Ja. Und ich persönlich halte das für sehr übertrieben.
Ich freue mich drauf. Super. Ich finde es auch super, bin großer Fan, freue mich, wenn es nächste Woche wieder losgeht.
Ja, genau. Wir haben die letzte Woche erst abgebaut.
Wir haben hier im Raum alle was gemeinsam. Wir haben uns bewusst für Essen entschieden und kommen von außerhalb, ne? Mhm. Und sind ja auch vielleicht vermutlich dabei, unser Leben hier zu verbringen. Warum denn? Warum Essen?
Tja, das ist eine Liebe, die hakelig angefangen hat, aber jetzt tief geht, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben lange gebraucht, um hier das als Heimat zu sehen.
Eigentlich war es ja so, wie ich vorhin schon erzählt hatte, wir haben uns entschieden, hierher zu gehen, wegen des Studiums, wegen des zweiten Staatsexamens, und dann haben wir uns voller Schreck wieder umentschieden,
ja,
als wir die ersten Menschen kennengelernt haben, weil wir dachten, warum sind die denn so unfreundlich? Und aber dann haben wir festgestellt, die sind gar nicht unfreundlich, die sind einfach ehrlich und man weiß, woran man ist. Und dann haben wir zufällig Igor Albanese damals kennengelernt. Gegenüber vom Landgericht hatte der da sein Restaurant, wo eben sich alles traf, was irgendwie Rang und Namen hatte. Und
ach, da an der Ecke.
An der Ecke, genau. Ja. Am
Restaurant Leonardo.
Am Haumannplatz.
Ja.
Genau, und da sind wir dann gelandet und da haben wir dann plötzlich ganz viele Menschen kennengelernt und ja, und da kam dann eins zum anderen und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht sind wir hier doch genau richtig. Ja.
Und mittlerweile ist es eigentlich undenkbar wegzugehen. Es macht hier total Spaß, die Stadt ist super, das Ruhrgebiet ist super. Ich finde es auch super, dass es hier noch so viel zu erledigen gibt irgendwie. Also genau das reizt einen, finde ich auch. Also man kann hier einfach was bewegen, wenn man es denn will.
Mhm.
Und dann hat man aber auch richtig Power und die kriegt man dann, man kriegt auch Support, ne? Also
ja.
Und das habe ich noch in keiner anderen Umgebung, in der ich vorher war, so in der Form festgestellt, muss man einfach so sagen.
Ich glaube auch auf unsere eigene Art. Wir alle versuchen ja, witzigerweise auch wir alle mit der Sparkasse Essen gemeinsam, was zu bewegen hier in diese Stadt, was Besonderes zu bringen, irgendwie dazuzulegen. Was braucht es denn? Du hast gesagt, Essen braucht noch was.
Ja, es geht ja immer um das Thema Lebensqualität, finde ich, in solchen Städten. Und das ist ja gerade auch wieder ein sehr großes Thema. Wie macht man die Innenstadt zum Beispiel so, dass man die Aufenthaltsqualität da verbessert und für alle das Leben einfach schöner macht? Das ist ja auch im Prinzip das, wo, glaube ich, jetzt zum Beispiel so ein Player wie die Sparkasse Essen auch irgendwie ansetzen will und sagen will, wir machen Veranstaltungen,
ja,
um das einfach für alle schöner, netter zu machen. Vielleicht kann man die Stadtmitte ein bisschen verschönern.
Mhm.
Man muss auch die Problematiken da angehen, die es da gibt. Und auch da setzt ja unser Projekt irgendwie an, dass man sagt, so eine U-Bahn-Station, die steht deswegen im Fokus, weil da viel Drogenkonsum stattfindet, weil die Leute sich da nicht wohlfühlen. Und dann soll man aber da auch mal runterkommen und es findet halt ein Konzert statt, was kostenlos ist und was eben ein ganz anderes Bild plötzlich vermittelt. Und das sind Dinge, an denen wir auch arbeiten wollen und das wollen wir auch weiterhin machen.
Wir haben in Steele witzigerweise einen sehr, sehr großen Zugang zu kostenfreier Kultur. Also es ist jetzt nicht unbedingt Musik oder so, wo ich jetzt hingehen würde. Also das ist eine sehr, sehr, die haben ja immer so Feste, die da regelmäßig veranstaltet werden, relativ viele im Jahr und da ist immer eine Bühne aufgebaut,
ja,
und das ist so ein bisschen geprägt von Schlagermusik, aber das ist deutschlandweit bekannt. Also da findet ganz, ganz viel statt und ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass diese Regelmäßigkeit auch in ganz Essen irgendwie so ein bisschen mehr stattfinden könnte. Also der Zugang zu kostenloser Kultur fehlt so ein bisschen. Also das ist ja auch gerade so diese Diskussion, ne, dass die
Kulturfonds irgendwie eingestampft werden sollen und so, oder dass das schlecht verteilt ist, dass so große Institutionen irgendwie die ganzen Gelder bekommen und für die Kleinen nichts übrig bleibt. Und ich finde, da ist immer Luft nach oben. Mhm.
Genauso wie die Großstädte Köln, Berlin das Augenmerk auf sich lenken, einfach dadurch, dass sie eben so sind, wie sie sind. So ist es ja auch mit den Menschen im Ruhrpott. Auf den zweiten Blick erst stellt man fest, was es hier eigentlich gibt. Und wir haben hier die Folkwang-Uni, wir haben das Altotheater, Philharmonie, wir haben so tolle Institutionen hier, aber irgendwie weiß es keiner. Ich habe das Gefühl, es wird eigentlich viel zu wenig gezeigt, voller Stolz, was hier eigentlich diese Stadt zu bieten hat. Und das ist sehr schade und ich finde, da kann man viel mehr machen.
Zum Abschluss haben wir immer so ein großes, virtuelles, großes, leeres Plakat in der Innenstadt am Headquarter, ja, der Sparkasse Essen. Könnt ihr gerne eine Botschaft draufschreiben. Gerne einigt euch doch. Ihr müsst doch in der Familie auch Einigungsprozesse drauf haben. Kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, kann ein Bild sein, das ihr malt. Kann ein Song sein, den man hört, wenn man draufhaut auf die Plakatwand.
Wie ihr mögt.
So ein QR-Code dahin.
Also ich würde sowas eine Message an die Esserinnen und Essener draufschreiben. Macht mit.
Aha.
Das finde ich das Beste, weil
gut.
Ne, ja. Leute, kommt raus, macht mit, seid ein Teil davon.
Ja, schließe ich mich an.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf die nächste Urban Music Session. Gibt die Termine im Internet und wo genau, das steht dann in den Shownotes. Dann kann man gar nicht dran vorbeiklicken. Joel, Joyce, Benny, Dankeschön für euren Besuch hier, danke für eure Zeit. Alles Liebe.
Vielen Dank.
Ja. Und bevor wir jetzt einen Song gemeinsam hören, ein wichtiger Hinweis noch. Sie können unsere Gäste live hören mit weiteren Stars auf einer wiederum sehr bekannten Bühne, nämlich in der Lichtburg. Das Sparkassen-Wir-Konzert. Schon im vergangenen Jahr hat ja die Sparkasse unsere Stadt zum größten Chor gemacht. Und das geht in Serie. Das Sparkassen-Wir-Konzert am 8. Oktober 2026 in der Lichtburg. Alle Infos in den Shownotes. Ich mache hier Schluss. Sag noch schnell, abonnieren Sie diesen Podcast. Es bleibt so bunt. Drücken Sie auf das Plus. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Lassen Sie Sternchen da. Leiten Sie die Folge weiter an alle, die Live-Musik mögen und oder die U-Bahn. Und genau dort war Gregor Meile, auch schon Sparkassen-Wir-Konzert-Star. Er war Urban-Music-Star und Freund der Sparkasse Essen. Hören wir ihn jetzt zum Abschluss. Oder, Joel?
Ja, dann hören wir da doch mal rein, würde ich sagen, ne?
Gregor Meile.
Ich hatte keinen Plan für mein eigenes Leben. Ich hab nur mehr Glück als Verstand gebraucht. Nie verlernt, zurückzugeben. Und wer mich gut kennt, weiß, ich geb niemals auf. Wir vergessen so oft, was wir alles haben. Es gibt keinen Grund, schlecht drauf zu sein. Was überlebst du in unseren Tagen? Wenn's nur drum geht, wichtig zu sein. Hab versucht, dich allzu oft zu scheitern. Hab gelernt, wieder aufzustehen. Fang an zu laufen. Fang an zu kämpfen. Du hast doch alles, was es braucht, um gut zu sein. Oh, du musst an mich glauben. Lass mich nicht ablenken. Du hast die Ressourcen mit der Beste zu sein. Man hat dir gesagt, du kannst die Welt nicht verändern. Trotzdem jeden Tag probieren. Wenn der Sturm aufbrauchst, darfst du dich kentern. Es gibt viel zu viel zu verlieren. Hast versucht, dich allzu oft zu scheitern. Hast gelernt, springen, fang an zu laufen, fang an zu kämpfen. Du hast doch alles, was
Du kannst einer der Besten sein, sing mit uns. Du kannst einer der Besten. Du kannst einer, und jetzt die Mädels. Du kannst einer der Besten. Du kannst einer der Besten sein. Du kannst einer der Besten. Fang an zu laufen, fang an zu kämpfen. Hast doch alles, was es braucht, um gut zu sein. Oh, du bist an mich da. Dass sie sich ablenken. Du hast die Chance mit der Beste. Die Chance mit der Beste.
Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.